Mir war immer wichtig, sehr menschlich zu führen. Ja, also ich bin ein Mensch, der erlebt hat, wenn du über Menschlichkeit gehst, kannst du Motivation erwarten. Und nur motivierte Mitarbeiter bringen dich nach vorne.
Er hat über 2 Jahrzehnte lang die mediale Stimme der deutschen Leichtathletik geprägt. Mit Weitsicht, Leidenschaft und einem feinen Gespür für Menschen und Geschichten. Peter Schmidt, der langjährige Mediendirektor des DLV, verabschiedet sich in den Ruhestand. Und wir dürfen gemeinsam zurückblicken auf bewegte Jahre, große Momente und leise Zwischentöne. Wie hat sich die Medienarbeit im Leistungssport verändert? Was bleibt von unzähligen Meisterschaften, Pressekonferenzen, Interviews und Begegnungen mit den besten Athletinnen und Athleten dieses Landes? Und wer ist eigentlich der Mensch hinter dem Mikrofon, der Pressemitteilung und dem Medientisch? Ein Gespräch über Wandel, Werte und Weitblick. Ganz viel Spaß dabei. Pit, ich freue mich mega auf unser Gespräch und finde es auch ein bisschen crazy, dass wir jetzt hier in Anführungsstrichen dein Abschiedsgespräch als DLV-Mediendirektor sozusagen führen. Und vielleicht werde ich ein bisschen emotional, aber da wir uns ja schon lange kennen, glaube ich, kannst du damit sehr gut umgehen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall, denke ich. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir zum Abschluss jetzt nochmal so ein kleines Gespräch auf True Athletes True Talk machen. Sehr, sehr schön.
Auf jeden Fall. Es liegen ja insgesamt 2 Jahrzehnte Mediendirektor-Dasein hinter dir. Als du den Entschluss gefasst hast, jetzt gehe ich. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, Pit?
Ja, das war eigentlich gar nicht so viel, was mir durch den Kopf gegangen ist. Also als erstes ist mir mal durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, irgendwann ist eben Ende. Das hat Hajo Friedrichs schon mal gesagt, der berühmte Anchorman. Und ich meine, 23 Jahre, 3 Monate, da kann man dann schon mal sagen, jetzt wird es Zeit, dass ein anderer einfach sagt, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Und ich habe mir den Entschluss sozusagen gar nicht so schwer gemacht, ja, weil ich einfach wusste, irgendwann muss es vorbei sein und ich wollte auf keinen Fall bis zum letzten Tag auf dem Podium sitzen und die Pressekonferenzen leiten. Und ja, das war einfach ein Entschluss, der ist gereift und zu dem stehe ich auch heute, auch wenn es ein bisschen Wehmut natürlich langsam in mir auslöst. Das ist überhaupt keine Frage, ja, weil wenn du so lange so einen tollen Job machst, und das ist ein toller Job, da gibt es nicht viele in Deutschland davon, Pressesprecher eines großen Spitzensportverbandes zu sein, ja, dann geht schon natürlich, wenn es dann drauf hingeht, ja, dann wird schon ein bisschen...
Schon komisch, ne? Ja, danke. Voll. Deshalb lass uns jetzt diese Zeit auch super gerne nutzen, indem wir einen Rückblick wagen. Du hattest gerade schon gesagt, 23 Jahre, 2 Monate. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag, der 1. Februar 2002. So, was war das damals für eine Zeit, wenn du da so zurückblickst?
Ja, ich weiß noch genau, wie das gewesen ist. Ich bin vorgestellt worden auf der Geschäftsstelle und alle haben mich groß angeschaut. Ein großer Mann mit schwarzem Anzug, der soll jetzt auf einmal hier Mediendirektor sein. Wo kommt der her? Was macht der? Hat er überhaupt Ahnung von der Leichtathletik? Also da war eine gewisse Skepsis dabei. Aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert und habe da relativ schnell den Zugang zu allen gefunden. Und ja, natürlich war ich auch aufgeregt, ganz klar, weil man sich sagt, so, jetzt bist du vom Journalisten rübergegangen auf die andere Seite. Aber es ist mir relativ leicht gemacht worden. Ja. Also Frank Hensel, der damalige Generalsekretär, der hat es so toll gemacht, mich da eingeführt und auch der Präsident Clemens Prokop. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja, wenn du die letzten 20 Jahre so in wenigen Worten zusammenfassen müsstest, was würdest du dann sagen? Wie würdest du die beschreiben insgesamt?
Ja, da würde ich sagen, es war immer ein spannender Job, weil du nie weißt, wenn du früh beginnst, was passiert heute. Ja? Und es ist auch eine gewisse Achterbahnfahrt, weil du natürlich in dem Job mitleidest mit den Athleten und den Erfolg immer wünschst. Und wenn du dabei bist, ist es doppelt und dreifach schlimm, wenn dann die Enttäuschung da ist und dann bist du selber enttäuscht. Und ja, es ist auf jeden Fall so, dieser Job fordert alles, aber er gibt dir auch sehr, sehr viel.
Ganz viel Emotionen auf jeden Fall. Dafür hast du auch immer so gestanden. Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie damals der Übergang sozusagen für dich war. Als Journalist, dann zum Pressesprecher hieß es ja auch damals noch, also auf die andere Seite sozusagen gewechselt. Nimm uns mal ein bisschen mit. Was hat dich damals ganz konkret in die Welt der Leichtathletik geführt?
Für mich war es notwendig, weil ich nach so vielen Jahren, ich war 15 Jahre allein in der Redaktion bei der Mittelbayerischen Zeitung, vorher als freier Mitarbeiter. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss in meinem Leben doch noch was anderes machen können, als irgendwelche Artikel unter Druck zu schreiben. Und ich fand es spannend, wenn man dann sagt, als Journalist kennt man sich aus. Warum soll man das Wissen nicht mitnehmen auf die andere Seite, nämlich als Pressesprecher dann oder Mediendirektor, wie es genannt wurde? Und das, ja, das war einfach eine schöne Sache dann letztendlich.
Wenn du auch jetzt mal auf die Zeit als Journalist und aber dann auch als Mediendirektor schaust, was waren das für Werte, die dir in deiner Arbeit insgesamt besonders wichtig waren? Kannst du die zusammenfassen?
Ja, mir war immer wichtig, wenn man jetzt mal als Journalist hergeht, dass man eben, was heute leider, leider nicht mehr so oft der Fall ist, dass man immer gründlich recherchiert. Aus Zeitgründen passiert es heute einfach nicht. Es wird viel übernommen, es wird viel abgeschrieben. Alles Punkte, die es zu meiner Zeit damals nicht gab. Du musstest einfach als Journalist recherchieren, du musstest anrufen, du musstest dir die Quellen suchen, du musstest deine Meldungen erstmal bestätigen lassen. Und heute, in der heutigen Zeit, aufgrund der sozialen Kanäle, ist die Zeit wesentlich schnelllebiger. Man bekommt eine Meldung und schon ist es über den Äther, geht in die Zeitungsräume rein und dann wird es einfach relativ schnell übernommen, ohne nochmal gründlich nachzurecherchieren. Und das war zu der damaligen Zeit ein ganz anderer Journalismus. Ja. Da hast du auch nicht irgendein Video machen müssen oder noch einen Kommentar absetzen müssen oder nochmal und nochmal. In der heutigen Zeit müssen Journalisten so viel tun. Es sind mehrere Berufe, die in einem sich vereinen. Und das ist einfach ja für mich schon schwer, das so zu akzeptieren und auch hinzunehmen. Und damals hat sich das abgezeichnet, wie ich gegangen bin. Gab es die ersten Anfänge von einer Internetredaktion und ich weiß noch, unser Verleger damals hat gesagt, Internetredakteur brauche ich nicht. Ich habe meine Redakteure, die machen das alles mit. Und da habe ich nur gesagt, naja, dann viel Glück und viel Erfolg, ja, weil ich wollte diesen Journalismus dann jedenfalls nicht mehr mitmachen. Und so bin ich zum DLV gekommen und ich bereue keine Sekunde, diesen Wechsel gemacht zu haben.
Du warst ja auch immer der Mensch, der in den hektischen Situationen, also wenn ich mich an diverse Situationen in Mixzone etc. oder auch unter Druck in anderen Situationen, wenn ich dich da zurückerinnere, da hast du es immer geschafft, die Ruhe zu bewahren oder auch reinzubringen wieder in diese Situation. Hattest du da ein spezielles Ritual oder vielleicht ist es auch eine innere Haltung, die dir da immer geholfen hat und dich durch all diese Jahre mit dem Auf und Ab, der auch einfach dazugehört, getragen hat?
Ich glaube ganz einfach, wenn du da nicht versuchst, selber ruhig zu sein, dann geht es komplett daneben. Weil so ein Job wie Mediendirektor beim Deutschen Leichtathletikverband ist natürlich auch immer mit Krise verbunden, ja, nicht nur immer mit Erfolg. Und du musst hier beides abwägen. Und in einer Mixzone zum Beispiel, wenn es dann kritisch wird, dann kannst du nicht derjenige sein, der noch mehr Hektik verbreitet. Und ich bin eigentlich sonst schon jemand, bayerisches Naturell, ich gehe schnell hoch, bin weniger ruhig, habe auch mal den Spitznamen Stoiker bekommen, deswegen, also natürlich ironisch gemeint. Aber komischerweise da in diesem Job, in diesem Beruf, habe ich gelernt, dass Ruhe ganz wichtig ist, wenn du Journalisten weiterhelfen musst und vor allem in Krisensituationen Auskunft geben musst. Und da ist mir immer wichtig gewesen, transparent zu sein, nicht irgendwas zu erfinden, nicht irgendwie, Hauptsache ich habe irgendeine Antwort gegeben. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Und man braucht ein Verhältnis zu den Medien, das glaubhaft ist. Und das war immer ein großer, wichtiger Punkt für mich. Du musst glaubhaft sein in deinen Aussagen.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Arbeit im Journalismus verändert hat in all den Jahren, auf die wir jetzt ja zurückschauen dürfen gemeinsam. Wie hat sie sich denn verändert im Punkto Medienarbeit? Also vielleicht auch speziell in der Leichtathletik, wenn du da sich so daran erinnerst. Wie hat sich das verändert seit deinem
Du sprichst
Einstieg?
einen wirklich guten Punkt an, das hat sich enorm verändert. Also wie ich angefangen habe, da war eine Pressekonferenz noch gut gefüllt, sage ich mal. Und da war eine Pressekonferenz einfach, ja, das Nonplusultra. In der heutigen Zeit, wenn du eine Pressekonferenz machst und du fährst wohin, dann hast du fünf Journalisten. Nicht, weil es die nicht, andere nicht interessiert, sondern weil sie einfach die Zeit nicht bekommen, zu einer Pressekonferenz hinzugehen. Wir haben inzwischen umgestellt auf Online-Pressekonferenzen, ja, damit also wirklich in ganz Deutschland alle teilnehmen können. Und da ist es einfach so, da ist ein ganz anderes Feedback. Ja. Aber nicht nur die Pressekonferenzen haben sich verändert, sondern ich denke insgesamt die ganze Medienarbeit, die du hast, die du hattest 2002 und die du heute hast, die sieht einfach komplett anders aus. Damals eine Presseinfo, ein Bild dazu, wunderbar. Damit kommst du heute nicht weit. Also mit einer Presseinfo und einem Bild dazu. Du musst einfach den persönlichen Kontakt suchen. Du musst dahinter sein. Du kannst nicht erwarten, dass du einen großen Verteiler hast und die bringen das alles. Ja. Also du musst ganz anders in der Medienbeobachtung agieren. Und das sind alles Punkte, die sich sehr wohl sehr verändert haben, ja, im Vergleich zu früher. Und ich denke, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also in der heutigen Zeit als Pressesprecher musst du zum Beispiel auch in den Social Media Kanälen aktiv sein. Ja. Das war ich jetzt zum Schluss nicht ganz so, aber da habe ich ein tolles Team hinter mir, die wirklich hier auch über leichtathletik.de, über unsere Social Kanäle wirklich gute Arbeit leisten. Und so könnte man jetzt Punkt für Punkt mal durchgehen. Und ich würde sagen, es ist eigentlich nichts mehr so, wie es 2002 gewesen ist. Kleines Beispiel, ja, wie ich angefangen habe, da gab es beim Deutschen Leichtathletikverband einen Pressespiegel mit 30 Zeitungen und der wurde ausgeschnitten, ja, der wurde kopiert, der wurde versendet, per Fax. Ja, heute es ist alles digital. Du hast einen großen Verteiler, der dann da durchläuft. Du machst eine ganz andere Medienbeobachtung, du hast andere Möglichkeiten wie damals. Also nochmal, es ist nichts mehr so, wie es damals war. Es war nicht alles toll damals, aber es war manches wesentlich ruhiger und klarer als heute, wo alles sehr, sehr hektisch agiert.
Absolut. Magst du einen speziellen Punkt rauspicken, den du im Rückblick als besonders herausfordernd, aber vielleicht auch gleichzeitig besonders spannend empfunden hast und wo du für dich sagst, okay, das ist so ein Kernpunkt, wo du und dein Team auch einfach einen großen Switch hingelegt habt?
Ist eigentlich relativ schwierig, einen ganz besonderen Punkt rauszunehmen. Ein Punkt ist vielleicht einer, der immer gleich geblieben ist. Wenn du heute Presseanfragen kriegst und in Krisenzeiten Presseanfragen kriegst, ist es der größte Fehler, sofort loszuplappern. Weil du tust dem Journalisten nichts Gutes und du tust dir nichts Gutes. Ja, also, sondern ich pflege einfach immer, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Transparenz. Die Transparenz zu leben. Ja. Wenn du das nicht tust, läufst du einfach Gefahr, dass du unglaubwürdig wirst. Ein Journalist, der bei dir anruft, der will einfach klare Fakten haben und nicht irgendein Gesäusel, was so ja, in Richtung Politiker dann oft vielleicht auch geht, ja, wo viel gesagt wird, aber nichts dahinter. Tja, das sind so Punkte, die haben sich nicht verändert. An denen musst du aber immer mehr und besser arbeiten, weil die Anfragen immer mehr werden. Ja. Damals so viele Anfragen gab es da gar nicht, ja. Aber heute, wenn das geringste Negative passiert, dann musst du damit rechnen, dass du einfach gut reagieren musst. Und dann ist es wichtig, dass du nicht jede Anfrage einzeln abhakst, sondern dass du auch eine Presseinformation formulierst, die alle wieder ruhig stellt, die alle sagen, jawohl, da steht Inhalt drin. Und wenn du keinen Inhalt drin hast, dann wird es natürlich ganz schwierig. Dann läufst du eben die Gefahr, der Glaubwürdigkeit zu entfliehen. Und das ist das Schlimmste, was du als Pressesprecher machen kannst.
Ja, jetzt warst du ja immer in einem ganz besonderen Umfeld unterwegs, im Leistungssport, wo es ja immer auch um Menschen und deren Geschichten geht. Welche Rolle oder welche Bedeutung haben denn so Storytelling und auch diese Persönlichkeitsgeschichten in deiner speziellen Aufgabe gehabt?
Ich glaube, dass die einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Also vielleicht sogar den höchsten. Denn ohne Athleten, ohne Sportler, ohne Athletinnen, wir wären nichts in dieser Sportart. Das muss man immer wissen. Die Athleten stehen im Vordergrund. Und deswegen musst du einen guten Draht zu den Athleten pflegen. Ich habe es immer so gehalten, ich bin nicht jetzt der beste Freund von dem und der. Nein, ich bin jemand, der immer da ist für alle. Der hilft, der weiterhilft, wenn es in Medienanfragen nicht gut geht und, und. Und das ist das alles Entscheidende. Und du musst einfach schauen, dass du, ja, wie soll ich das formulieren, dieses Verhältnis sehr, sehr gut pflegst, damit du am Ende des Tages auch den Athleten Gutes getan hast, den Journalisten Gutes getan hast und mit dir selber im Reinen bist. Ja, also bist eine Art, sag ich mal, ja, Servicefunktion erfüllst du quasi. Ne? Und das ist wichtig, dass du das immer dir vor Augen hältst, dass dein Job, ja, ohne die Athleten, ohne die Trainer, das muss man auch mal genau sagen, die sind ganz, ganz wichtig als Informationsgeber. Du könntest den Job ja gar nicht ausüben und deswegen immer mit den Athleten sich gut stellen und ihnen immer helfen, wenn sie Hilfe brauchen.
Ja, und den Menschen einfach auch dann dahinter sehen, ne?
Absolut.
Ja, wo wir gerade bei Menschen sind, gibt es so spezielle Begegnungen oder Erlebnisse, die dir im Rückblick besonders in Erinnerung geblieben sind? Und gerne auch, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit, warum?
Ja, da gibt es sicherlich einige. Also mir fällt immer mal wieder ein, bei den Weltmeisterschaften in Peking, wo Cindy Rohle dann eine Medaille holt, völlig überraschend, alles ist juhu, jubelt und auf einmal, sie ist gerade im Ziel, geht's los, sie hätte irgendwie der Gewinnerin nicht gratuliert oder irgendwas. Und dann ist da so ein richtiger Shitstorm aufgeploppt. Ja, und was haben wir gemacht? Wir sind am nächsten Tag, Cindy und ich, durch die Fernsehstationen gegangen und haben das klargestellt, weil es nicht so war. Man konnte es an den Bildern deutlich sehen. Sie ist ins Ziel reingelaufen und hat da nicht irgendwie abwertend, irgendwie, wie es kolportiert wurde, reagiert, sondern sie war einfach unglaublich happy, dass sie da eine Überraschung geschafft hat. Ja. Ich meine, eine Silbermedaille bei Weltmeisterschaften zu holen, das ist schon à la Bonheur, das muss man sagen, und zur damaligen Zeit sowieso.
Gibt es für dich auch persönlichen Wettkampf, wo du als Mensch einfach ganz viel mitgenommen hast oder auch ein Erlebnis einfach im sportlichen Kontext, wo du im Nachhinein sagst, ey, da bin ich auch selber nochmal gewachsen?
Also ich glaube, eine meiner größten Lehrstunden in dieser Zeit, wo ich beim DLV gewesen bin, waren die Olympischen Spiele 2004. Damals war ich zusätzlich als Sprecher der gesamten deutschen Olympiamannschaft im Einsatz. Und wenn du diesen Job machst, dann fordert er alles. Also 3 Stunden Schlaf, 2 Wochen lang. Du stehst um 5 auf, gehst um 2 ins Bett oder um 3 ins Bett. Du musst vorbereitet sein. Du hast eine tägliche Pressekonferenz mit 5, 6 verschiedenen Sportarten. Du musst dich vorbereiten ohne Ende, weil wenn dann Heiner Brandt da sitzt im Handball und du erkennst ihn nicht, wäre schon ein bisschen dumm, ja? Oder damals eine Franziska von Almsick oder ein Jan Ullrich. Also von daher, das war mit das Forderndste, würde ich sagen, in meiner gesamten Tätigkeit. Hat mir aber geholfen für meinen Job als Mediendirektor beim Deutschen Leichtathletikverband, weil du dann weißt, worauf kommt es denn an? Ja, es kommt auf die gute Vorbereitung an. Das ist das alles Entscheidende. Du musst selber gut vorbereitet sein, damit du Informationen gut liefern kannst. Pressekonferenzen, die ohne Vorbereitung absolviert werden, die kann man sich schenken, weil du möchtest ja auch was sagen. Und ich denke, damals, diese Zeit in Athen 2004, als Sprecher der deutschen Olympiamannschaft, das war so eine meiner größten Stunden, wo ich viel, viel gelernt habe. Und da kann ich heute noch dankbar sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe.
Voll, voll. Und dein emotionalster Moment, wo heute noch das Herzchen höher schlägt, Pitt, wenn du dran denkst, gibt's sowas?
Das ist schwierig, wenn man den emotionalsten Moment sagt. Also es gibt ja so viele emotionale Momente und die schönsten emotionalen Momente sind einfach die Dinge, wo man sagt, damit kann man jetzt nicht unbedingt rechnen. Also ich nehme mal ganz aktuell damals, wie Niki Kaul zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Da fieberst du mit, da bist du, wie wenn du selber am Start bist. Und das ist so großartig, wenn man sieht, was die alles investieren, die Athleten, ja, und was die alles, das kriegen ja viele gar nicht mit, ja, und dann mit leichten Blessuren dann trotzdem an Start und trotzdem und die kämpfen und die machen und im Endeffekt kommt dann nichts raus und dann sind sie enttäuscht und bei Niki war es einfach großartig, wie er bis zur letzten Disziplin im Zehnkampf da durchgehalten hat und in so jungen Jahren damals diesen Titel geholt hat, das ist schon etwas Tolles gewesen. Oder ich erinnere an Ariane Friedrich, WM 2009, wo Ariane ein Stadion ja zum Schweigen bringt.
Ja,
Und
mega.
es war einfach mega. Genau, das ist der richtige Augenblick. Und da gab es wirklich viele. Also ich könnte, ich glaube, jetzt so reihenweise noch die
Oh, ich habe
nächsten.
Zeit. Ich habe
Naja,
Zeit.
klar, wir haben Zeit. Ne? Nein, aber das ist einfach. Es gibt einfach so viele schöne Momente. Und das ist auch ein Grund, warum ich rückblickend sage, natürlich gab es, und es wäre gelogen, auch Momente, wo du sagst, die möchtest du nicht mehr erleben. Aber in der Summe sage ich einfach, diesen Job, den, wenn du bekommst, dann kannst du dich glücklich schätzen, weil da gibt es in Deutschland vielleicht eine Handvoll Möglichkeiten, so einen Job zu bekommen im Sport. Und ich war immer schon in meinem ganzen Leben sportfixiert. Ja? Ich war früher viel im Fußball tätig, dann die Leichtathletik. Und Sport ist was Herrliches. Und wenn du das dann
Voll.
als Berufung sogar machen kannst, da glaube ich, da kannst du dann auch glücklich in die Rente gehen.
Ja, voll das Geschenk, auf jeden Fall. Ja, lass uns gerne noch mal ein bisschen über den Wandel in der Leichtathletik, also in der Sportart, weil wir ja im Prinzip schon mittendrin sind, gerne sprechen. Was glaubst du aus deiner Sicht, wie hat sich die Leichtathletik, also die Sportart selber in Deutschland in den letzten Jahrzehnten verändert? Gerne medial, gesellschaftlich, aber ja, auch strukturell. Wir sprechen ja auch hier im
Also
Verbandskontext.
es gibt immer zwei Punkte, die kommen, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die schon 1970, 72 bei Olympischen Spielen Heidi Ecker-Rosendahl gesehen haben und. Da kommt immer wieder, sowas haben wir heute nicht. Und ich halte dagegen, doch, wir haben das. Ich glaube, auch in den 70er, 80er Jahren gab es mal ja, Tiefs und Hochs. Und davon lebt die Leichtathletik. Aber wir haben ein extrem kritisches Publikum, das muss man sagen. Tolle Fans, überhaupt keine Frage, aber extrem kritisch. Und in der heutigen Zeit werden eben nur noch die ganz großen Ausnahmegeschichten werden dargestellt. Ich sage jetzt mal Niki Kaul zum Beispiel. Ja? Da sagt jeder, wow, das ist ein Ding. Oder diese Überraschungen eben. Aber es ist nicht der Normalfall. Und ich sage, es geht rauf und es geht runter in der Leichtathletik. Und es ist eben wichtig, dass man das begreift, dass die Leichtathletik vielleicht für den einen oder anderen, mag das ja sein, nicht im medialen Fokus steht. Okay, aber sie ist grundsätzlich eine der tollsten, spannendsten und ja, schönsten Sportarten, ja, auch von der Ästhetik her. Also es ist, ja, ich persönlich, ich sage immer einen Satz, ich sage, im Fußball, da stellst du clevere Fragen, aber bekommst oft dumme Antworten. In der Leichtathletik kannst du die dümmsten Fragen stellen und bekommst tolle Antworten. Wir haben tolle
Absolut.
Athleten, die sich wahnsinnig gut verkaufen. Die verkaufen sich gut in den Interviews und im Fernsehen. Natürlich kommt es auch mal vor, dass einer sagt, ja, es hat Spaß gemacht und es war ein schönes Wetter und weiß der Himmel irgendwas, was wir alles erlebt haben. Aber es sind alles nur Menschen. Wir haben hier keine Roboter. Und die Leichtathletik, die wird immer leben, das ist meine feste Überzeugung, weil sie eine Sportart mit allen Grundlagen ist für andere Sportarten. Ja? Laufen, springen, werfen. Mein Gott, was mehr? Also das ist einfach schön. Und wenn du dann die Ausnahmesituationen siehst, wenn du dann die Extreme siehst, oder du siehst eine Malaika Mihambo, ja, wie die einfach zeigt, was in ihr steckt und über sich hinauswächst, immer wieder und bis zuletzt geht. Und ich habe sie in der Mixzone erlebt, wo die Tränen gelaufen sind, ja, und da hat sie kurz vorher Gold geholt. Das sind Momente, die vergisst du nicht. Und das gibt dir nur die Leichtathletik, da bleibe ich dabei. Natürlich fehlt uns vielleicht ein bisschen ja, die Fernsehsituation, dass wir noch mehr Fernsehen haben. Aber da bieten ja Livestreams, also die neue Entwicklung im Internet, bieten perfekte Möglichkeiten. Ja? Ein Livestream, wenn er gut gemacht ist, ersetzt auf jeden Fall eine Fernsehübertragung. Man muss es einfach so sagen, weil du dann speziell auf deine Bedürfnisse das anschauen kannst. Du bist live dabei und trotzdem. Und es ist meistens sogar noch gratis. Ne?
Absolut. Wo siehst du die aktuellen größten Herausforderungen für den Verband und die Sportart? Ist das dieser mediale Kontext, über den wir jetzt gerade auch sprechen, oder sind da auch noch andere Aspekte?
Nee, ich glaube, die größten Herausforderungen sind natürlich, dass man immer mal überlegen muss, bei der Vielzahl von Disziplinen, die sind ja nicht alle bei deutschen Meisterschaften vorhanden, ja, aber wir haben immer noch so ein Riesenprogramm. Also mal als Beispiel, wenn eine deutsche Meisterschaft ist, dann beginnt die meistens, sagen wir mal, am Freitagabend oder am Samstag, aber das geht dann durch, bis 8 Stunden lang. Und 8 Stunden einen Zuschauer bei Laune zu halten, das ist extrem schwer. Ja, also du hast den Vorlauf und dann kommt noch, und dann, mancher versteht es ja gar nicht. Ja, der sagt, warum läuft der jetzt nochmal? Und ich verstehe gar nicht, was ist jetzt los? Und da müssen wir einfach ganz hart dran arbeiten. Sven Schröder, der ja als Veranstaltungsdirektor oder Director Events, wie es ja modern heißt, das in Händen hat, der ist da auch wirklich dran, aber er hat jede Menge Arbeit, das immer weiter nach vorne zu treiben. Ja. Das ist schwierig, eine Sportart mit so vielen Disziplinen so interessant an einem Tag zu präsentieren. Es ist kein Meeting, ne, eine deutsche Meisterschaft, das muss man wissen. Beim Meeting, um das mal klar zu machen, wählst du Disziplinen aus, es dauert 2 Stunden, 2,5, 3 Stunden und dann ist gut. Und das läuft, das funktioniert, das ist gut. Aber deutsche Meisterschaften, das ist ein Mammutprogramm. Ja? Und in dem Jahr werden sie in Dresden sein, Anfang August, die Finals. Da geht es wieder von Donnerstag bis Sonntag. Und ja, kannst du da jeden Tag 8 Stunden? Das ist, glaube ich, schon ein Problem, was wir haben. Ja, die Leichtathletik medialer noch besser aufzubereiten. Vom Format her, was kann man alles bringen? Wie kann man es noch interessanter gestalten? Muss man vielleicht auch mal überlegen, ganz andere Ansätze zu nehmen? Ja, also, was weiß ich, nur Finals zum Beispiel. Also nur Finals. Keine Vorläufe, nichts, alles mal. An diesem Meisterschaftswochenende passieren nur Finals, ja, weil dann ist einfach von vornherein eine ganz andere Aufmachung dahinter, ja. Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber es ist leicht gesagt, das muss ich in all den Jahren, war ich ja bei vielen Diskussionen auch dabei, ja. Man kriegt es nicht so schnell hin, da ist viel Tradition dahinter, da gibt es viele Menschen, die sagen, nein, die Vereine, die zählen nach wie vor am allermeisten, neben den Athleten natürlich, klar. Ah, da können wir nicht einfach sagen, jetzt machen wir nur noch Finals, weil dann kommt der Verein XY gar nicht mehr dazu, zu zeigen, dass er auch tolle Leichtathletik macht. Es ist nicht so einfach. Und da muss man dranbleiben, aber ich bin nach wie vor überzeugt, eine gute Leichtathletik-Präsentation, das ist die halbe Miete.
Was braucht es aus deiner Sicht, um die Leichtathletik in Deutschland auch in Zukunft über diese Wettkampfgestaltung vielleicht auch hinaus sichtbar und attraktiv zu behalten?
Ja, also was ganz wichtig ist, und das hat man ja auch in der Ära Prokop-Freitag gesehen, also Clemens Prokop als Präsident und Dagmar Freitag als Vizepräsidentin und dann in ihrem Amt als Vorsitzende beim Sportausschuss. Du musst in der Politik eine Lobby haben. Wenn du diese Lobby nicht hast, tust du dich schwer. Ich nehme mal ein Beispiel. Wie viele Hallen haben wir in Deutschland, um deutsche Meisterschaften zu machen? Wirklich gute deutsche Meisterschaften? Keine fünf. Keine fünf Hallen in ganz Deutschland. Da kannst du auch nicht sagen, na ja gut, dann machen wir öfter mal Europameisterschaften hier. Ne, kriegen wir ja nicht. Sind zu teuer. Die Anforderungen stimmen nicht. Was ich damit sagen will, wenn du in Berlin eine gute Lobbyarbeit betreibst, dann wirst du für die Leichtathletik auch mit Sicherheit ernten. Und ich finde es großartig, dass man jetzt mit der neuen Regierung zumindest mal zum ersten Mal einen Staatsminister Sport implementieren möchte. Warum? Weil er sich dann auch ausschließlich auf den Sport konzentrieren kann. Und er kann sich dann mal so Themen wie Potters anschauen, ja, ob wie sinnvoll oder überhaupt nicht sinnvoll das Ganze ist, ja. Medaillen kann man nicht berechnen. Das ist für mich völlig ausgeschlossen. Im Sport lebt vieles davon, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Ganz einfach. Und dieser Moment, den wird es immer geben. Die Überraschungen, das ist ja das Salz in der Suppe bei allen Sportarten, ja. Wenn heutzutage jemand 0 zu 4 im Fußball verliert und gewinnt das Rückspiel 5 zu 0, da spricht man drüber, da sagt man, wow, hast du das gesehen, das wirst du nie mehr erleben und, und. Und in der Leichtathletik ist es doch ähnlich. Ja? Natürlich gibt es immer die Medaillen holen, die von den Medaillen erwartet wird, aber es taucht immer wieder ein neues Gesicht auf und das braucht die Leichtathletik. Die
Absolut.
Leichtathletik braucht Gesichter und darüber, da muss man künftig die Dinge nach außen tragen, über Storytelling und es ist nun mal so, Instagram, all das muss bedient werden. Und wir haben seit kurzem bei uns auch eine Social Media Managerin. Ich hoffe auch, dass mein Nachfolger oder Nachfolgerin, ich weiß es ja selber noch nicht, wer es genau wird. Ich hoffe, dass man auch hier den Schwerpunkt setzt. Ja, da war ich zum Schluss natürlich zu träge ein bisschen. Das ist so ein bisschen Selbstkritik, die ich nehme, weil ich einfach so auf die Redaktion von leichtathletik.de da vertraut habe. Und die haben das ja toll gemacht. Also, wo gibt es nochmal so eine tolle Arbeit wie bei leichtathletik.de, wo eine Sportart so rund um die Uhr abgedeckt wird? 365 Tage im Jahr kannst du auf diese Seite gehen. Du wirst nicht nur irgendwelche Sitzungen lesen, sondern du liest wirklich weltweit, deutschlandweit, regional. Die Leichtathletik wird dort aus meiner Sicht sehr, sehr gut präsentiert.
Absolut, absolut. Und das ist ja auch das Team, was du über die Jahre auch aufgebaut und geführt hast. Wenn du jetzt mal, auch gerade schon waren wir auch in dem Bereich, was für Menschen arbeiten denn in deinem Team? Wie würdest du denn selber als Kopf dieses Teams deinen Führungsstil beschreiben, bitte?
Das kann ich dir sagen. Also, mir war immer wichtig, sehr menschlich zu führen. Ja, also, ich bin ein Mensch, der erlebt hat, wenn du über Menschlichkeit gehst, kannst du Motivation erwarten. Und nur motivierte Mitarbeiter bringen dich nach vorne. Das heißt, mein Führungsstil war immer so, dass ich viel Eigenverantwortung den einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, wir haben ja unterschiedliche Leute bei uns in meiner 20-jährigen oder 23-jährigen Tätigkeit gehabt. Und wenn die Eigenverantwortung, wenn die sehen, ja, der lässt mich arbeiten, der kommt nicht jeden Tag mit irgendwas, der gibt mir die Verantwortung, ist doch das Beste, was es
Total.
gibt. Und wenn es mal nicht läuft, dann gibt es eine Erklärung, warum es nicht gelaufen ist. Und deswegen war mein Führungsstil immer, ja, eigentlich sehr lange Leine zu lassen und nicht jetzt hierarchisch immer zu sagen, hallo, hoppla, hier ist der Chef und was ist jetzt los? Und jetzt machen wir noch drei Konferenzen und noch drei Besprechungen. Haben wir alles gemacht, aber alles zu einem, auf einem Niveau, wo es erträglich ist, ja, wo du sagst, ja, das verstehe ich. Irgendwann muss man mal unter der Woche die Themen besprechen. Irgendwann muss man unter der Woche mal sagen, was lief gut, was lief nicht gut, ja, um das Ganze weiter nach vorne zu bringen. Und dann ist natürlich auch immer wichtig, war mir wichtig, dass man auch Innovationen einführt, ja, dass man sagt, gut, jetzt sind wir auf Facebook, jetzt wollen wir auch auf Twitter, jetzt wollen wir auch auf Insta, jetzt wollen wir auf TikTok und so hast du peu à peu, Stück für Stück, Step by Step, hast du einfach ja, immer wieder kleine Verbesserungen eingeführt. Und wenn man heute mal die Homepage anschaut mit den Millionen Klicks, die es gibt, ich glaube, das kann sich sehen lassen.
Hat sich was getan, definitiv, ja. Im Umgang so mit Kolleginnen und Kollegen, Journalisten und Journalisten, was war dir da immer besonders wichtig, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen auf deine allgemeine Rolle auch schaust? Gibt es da
Mir
was,
war
was du
immer
für dich
wichtig, dass man zum
zusammenfasst?
Beispiel nicht nur immer Lob verteilen kann, sondern auch mal Kritik einsteckt und dass man selbstkritisch mal seine Arbeit hinterfragt. Und natürlich habe ich das immer aus der Brille des Journalisten getan, letztendlich, ja. Wenn ich bei leichtathletik.de oft Diskussionen geführt habe, wir müssen vielleicht mehr selektieren, wir müssen vielleicht mehr drauf schauen, was bringen wir wirklich und nicht, weil uns einer schreibt, deswegen bringt man das. Ne? Also da muss man schon auch mal, ja, sag ich mal, das Rückgrat einfach haben, auszuhalten, dass es nicht immer bequem ist. Und nur so kommst du auf interessante Themen, nur so wird deine Seite auch ernst genommen. Ich meine, wenn ich heute mal die Fachjournalisten anschaue, da gibt es, glaube ich, keinen, der nicht den Blick auf leichtathletik.de wirft, weil dort die Themen stehen, die interessieren. Dort gibt es auch die Antworten, die es auf Fragen gibt. Und da war mir immer wichtig, in Gesprächen, in Redaktionssitzungen, ja, klar zu sagen, ihr habt einen tollen Job gemacht, jetzt bei den deutschen Meisterschaften. Aber man muss sich mal überlegen, wie sinnvoll sind bestimmte Dinge, die wir rundherum gemacht haben und die dann letztendlich ja auch Power und Kapazität fordern. Ja? Wir haben keine Redaktion, die bestückt ist mit 20 Redakteurinnen und Redakteurinnen. Wir haben eine Redaktion, da sitzt die Leiterin drin, da sitzt die Redakteurin drin, da sitzt Social Media drin, dann haben wir einen technischen Redakteur noch. Und dann gibt es meine Wenigkeit, die alle heiligen Zeiten dann auch mal den Redaktionsdienst übernimmt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber ansonsten ist mein Job ja gewesen, zu steuern und nicht jetzt den großen Autor da aus mir rauszukehren. Und das sind alles Punkte, die waren mir wichtig und die sind mir nach wie vor wichtig, weil ich glaube, du brauchst immer eine bestimmte Entwicklung in deinem Job. In dem Moment, wo du alles routiniert abarbeitest, musst du dir Gedanken machen. Denn die Routine allein, die sorgt nicht für Innovation und die sorgt auch nicht für Aufmerksamkeit.
Gibt es aus dieser besonderen Phase, die ja einfach mit Teil deines Jobs auch war, so eine Anekdote, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich kann mich erinnern, 2007 Osaka-Weltmeisterschaften, kam plötzlich die Meldung ins Mannschaftsbüro, oh, heute Abend kommt ja die Kanzlerin ganz überraschend, hat einen Überraschungsbesuch gemacht und zwar will sie die ganze Mannschaft sehen. So, jetzt stellen wir sich vor, eine Weltmeisterschaft, laufender Wettbewerb, Akkreditierungen und, und. Und alle sagen, ja gut, der Pitt, der führt uns dann da schon hin. Und ich höre das und mir gibt es einen richtigen Stich ins Herz und denke, um Gottes Willen, die ganze Mannschaft haben ja alle unterschiedliche Akkreditierungen. Gehe den Weg ab, wo das Ganze stattfinden soll und war natürlich so. Es gab eine Akkreditierungsnummer, die keiner auf uns, bei sich hatte. Und lediglich ich hatte die, weil ich halt mehrere Akkreditierungsnummern dort bekommen habe. Ja, und dann, was machst du? Ja, du kannst ja nicht sagen, ja, liebe Kanzlerin, jetzt bringe ich dir drei Leute. Und die Angela Merkel, die hat sich natürlich auch darauf gefreut, dass dann alle kommen. Und ich hatte 4 Stunden Zeit für eine Mannschaftsgröße von über 80 verschiedene Neuakkreditierungen ausstellen zu lassen, über den Weltverband. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt funktioniert, aber es hat funktioniert. Am Abend standen alle schön brav bei Kanzlerin Angela Merkel und haben ihr dann erzählt, wie wichtig die Leichtathletik ist und dass wir uns wirklich total freuen. Und es war so, dass sie auch mal nicht nur beim Fußball, sondern bei der Leichtathletik ist.
Wenn du jetzt so den Rückblick noch einmal nimmst und aber auch gerne den Blick schon voraus dann wirfst, was nimmst du für dich so persönlich aus dieser langen Zeit mit? Und vielleicht auch ja, im Umkehrschluss so, wie hast du dich auch einfach entwickelt über diese 23 Jahre selber als Mensch, auch Pitt?
Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich wahnsinnig viele Menschen kennengelernt habe, die mir ans Herz gewachsen sind. Ja, ich habe Kolleginnen, Kollegen, und da meine ich das ganze Haus der Leichtathletik, wo ich wirklich sage, dafür macht man das auch, ja, wenn auch nicht immer alles rund läuft. Aber diese Zusammenarbeit über die Ressortgrenzen hinweg, das ist etwas, das findet man so einfach nicht. Ich habe, wie gesagt, 15 Jahre in einer Tageszeitung gearbeitet. Da war sehr viel auf das Sportressort bezogen. Ja, man hat mal Diskussionen gehabt in den Konferenzen. Aber ansonsten ist jeder seinen Weg da gegangen. Und bei der Leichtathletik, das ist wie eine große Familie. Und da setzt sich einer für den anderen ein. Und wenn es einmal nicht gut geht, und das kommt ja immer wieder mal vor, ja, dass man auch privat mal nicht so auf der Höhe ist, man wird dort wirklich prima aufgefangen. Also ich habe in all den 23 Jahren nie erlebt, dass dir einer dann sagt, ja, Mensch, sag mal, jetzt kürzt aber mal wieder Zeit, dass du länger in der Arbeit bleibst oder dass du das machst oder du kommst jetzt 5 Minuten zu spät oder irgend so eine Kontrollmechanismus. Nee, sondern du bist immer aufgefangen worden. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Ja. Ich habe auch gelernt, mehr zuzuhören wie früher. Das ist so eine Entwicklung von mir. Ich war früher immer, man merkt es ja auch jetzt, ich rede, rede, rede. Aber ich habe das Zuhören
Hör
auch
dir gerne
gelernt.
zu, bitte.
Ja, das gehört dazu natürlich, wenn du Kommunikationsjob hast. Und ich muss immer sagen, dieses Zuhören, das ist mir immer oftmals schwer gefallen früher, ja, weil ich immer im Mittelpunkt stehen und was weiß ich, was man damit verbindet. Auf jeden Fall, das ist ein Punkt, den habe ich gelernt. Und auch, dass man nicht immer glaubt, das, was man selber sieht oder was man selber entwickeln möchte, ist wirklich das Nonplusultra. Ja, sondern einfach mal die Vorschläge aufnehmen, das Kritische prüfen, ja, eingefahrene Dinge mal aufzulösen, locker zu machen, mal einen Workshop einzusetzen, wo man dann wirklich drüber nachdenkt, wie kann man noch mehr als bisher Aufmerksamkeit für die Leichtathletik generieren. Und das sind alles so Lernprozesse in kleinen Schritten gewesen, dafür bin ich dankbar und das ist etwas, was auch sehr schön war.
Wenn du jetzt den Abschied halt wirklich so vollziehst, ich kann es ja kaum glauben, es ist ja wirklich unglaublich eigentlich. Auf was freust du dich denn am meisten? Gibt es da irgendwas?
Ja, zunächst mal gebe ich schon mal zu, dass dieser 30. April, an dem Tag wird es ja stattfinden und es gibt natürlich so eine kleine Abschiedsfeier, das war mir auch wichtig, mit einem kleinen bayerischen Frühstück dazu. Weißwürstel dürfen da nicht fehlen, auch wenn der
Natürlich.
Caterer bis jetzt noch nicht klar ist, weil die alle irgendwie nicht wissen, was sie denn dafür verlangen können. Aber vielleicht hole ich es auch selber beim Metzger und mach's dann selber, das
Bringst du
kann auch
mit
noch
aus
passieren.
Regensburg? Ja.
Nein, das wird erstmal ein Tag, der wird sicher nicht einfach. Dann ist es aber mal so, der Tag ist unweigerlich, der kommt so oder so bei jedem. Ja? Egal, wenn er noch 20 Jahre zu arbeiten hat, irgendwann ist der Tag da, wo er sich von seinem Job verabschiedet und dann in den Ruhestand geht, wie es heißt. Wobei ich ja immer davon rede, das ist eher wahrscheinlich ein Unruhezustand, wenn ich das jetzt bei mir schon sehe, wo da,
Ja,
man
sag.
meint, man hat Zeit und hat dann die ganzen Termine. Nein, ich glaube, der Tag, der 30. wird sentimental sein, aber ich freue mich natürlich auch auf eins, dass ich wieder in meiner geliebten Heimat Regensburg sein kann. Ich habe das lang vorbereitet, habe dort eine wirklich schöne Wohnung direkt in der Altstadt und fühle mich sauwohl, das muss ich schon mal sagen. Und habe natürlich auch versucht, schon vornherein bestimmte Strukturen für mich da neu einzuführen. Also das heißt, der Sport wird wieder eine größere Rolle spielen, aktiv, ja, ins Fitnessstudio mal zu gehen, damit man nicht einrostet, mal zu rudern, auf dem Hometrainer mal zu sitzen. Das soll wieder mal ein bisschen nach vorne gehen, damit wir auf ein paar Kilos wieder runterkommen. Ja. Also das ist ja auch unerträglich. Je älter man wird, desto mehr Kilos sammelt man an, wenn man nichts
Kennst ja ein
dagegen
paar
tut.
Trainer, kannst ja nach Tipps fragen. Hast ja ein
Genau,
paar
das ist das
Kontakte.
Schöne. Da hat man dann jetzt die Verbindung und die wissen ja alles, wie man das am besten macht. Und da
Genau.
kann man schön nachfragen. Und was ich natürlich auch machen möchte für den Geist, ich hoffe, dass ich nicht nur meinen eigenen Block ein bisschen weiter vorantreiben kann, sondern dass ich ja in der Tat versuche, so ein autobiografisches Buch zu schreiben. Also,
Nice.
was nicht langweilig ist, ich bin vor Jahren bei Bodo Kirchhoff mal in einem Schreibwerkstatt gewesen, eine Woche am Gardasee, und der hat mir dann mal gezeigt, den Unterschied zwischen Journalist und zwischen Autor. Und das ist höchst interessant. Du kannst zwar gut schreiben, aber das heißt noch lange nicht, dass du ein guter Autor bist. Ne? Auch
Mhm.
wenn es viele Journalisten geschafft haben, tolle Bücher zu schreiben. Ich bin ein absoluter Lesefreak. Gib zu, mein Regal ist voll. Da könnte ich wahrscheinlich noch 30 Jahre lesen. Und was ganz schlimm ist, ich kaufe immer wieder Bücher neu dazu, obwohl ich gar noch nicht alles gelesen habe. Das geht immer wieder so weiter. Und ein Faible von mir sind dann oft nur die Anfänge zu lesen. Weil ich glaube, das ist wie auch bei Artikeln. Du musst einen Anfang finden, wo du jemanden reinziehst und wo du jemanden sagst, oh, das hört sich doch toll an. Und dann muss es weitergehen. Und genauso sehe ich das bei Büchern. Und da habe ich jetzt die letzten Jahre viel Anfänge gelesen von Büchern, wenn auch nicht die ganzen Bücher. Und es ist schon interessant, wie da manche schreiben. Ja.
Toll.
Und Bodo Kircher zum Beispiel hat uns erzählt, damals in dem Schreibkurs, der hat weit über 100 Mal den Anfang geschrieben. Und daran sieht man mal, welche Bedeutung er dem
Ja.
Anfang eines Buches auch zumisst. Und da kann ich mir vorstellen, jeden Tag so 2 Stunden ein bisschen daran zu arbeiten, natürlich nicht jetzt auf Bestseller-Format, sondern einfach
Schauen wir
für
mal.
Freunde irgendwann mal ein Buch rauszugeben, das halte ich für ein spannendes Projekt. Und alle, haben, denen ich es bis jetzt erzählt habe, die haben alle gesagt, das musst du machen, das kannst du auch.
Ja,
Schauen wir mal.
richtig gut. Ich nehme eins, Pitt. Kannst mich schon mal vormerken.
Okay, alles klar. Und wenn ich auf Lesereise komme, dann muss ich unbedingt nach Dortmund. Ich weiß.
Definitiv, auf jeden Fall. Aber
Ja.
sag, die Leichtathletik, wirst du der auch in irgendeiner Form verbunden bleiben?
Ja, also das denke ich schon. Natürlich renne ich jetzt nicht gleich zur ersten Veranstaltung und sage, ah, so hier bin ich und es ist jetzt alles wunderschön, wenn man das von außen anschauen kann. Ach, ist das, jetzt kann ich auch mal kritisieren und darf mal sagen, was ich sagen will. Das werde ich nicht machen. Und dafür habe ich auch die Leichtathletik zu sehr lieb. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Sportart, die ist mir ans Herz gewachsen. Und das wird immer so sein, dass ich mich dafür interessiere. Wenn die Weltmeisterschaften in Tokio sind, dann werde ich mir das natürlich anschauen. Das ist überhaupt keine Frage. Und vor Ort werde ich sein, aber nicht jetzt bei jeder Veranstaltung. Und jetzt schon gleich gar nicht, jetzt, was weiß ich, gleich nach Dresden rennen, goldenes Oval. Das ist wird eine tolle Sache. Da kann ich auch jedem, der jetzt zuhört, sagen: Geht dahin, kauft die Tickets. Was da an Weltklasse geboten ist, das hat es lange, lange nicht gegeben. Und in so einer Traditionsstadt wie Dresden und Leichtathletik, das ist einfach toll,
Definitiv.
was da geplant ist. Aber ich werde nicht bei jeder Veranstaltung schauen, dass ich dabei bin, nur weil ich jetzt Zeit habe.
Hast du irgendwas, was du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin so aktiv mit auf den Weg geben würdest?
Ja, gerne. Ich bin erstens mal immer bereit, auch in der Rente, wenn er mich anruft oder wenn sie mich anruft, dann zu helfen, mit Tipps da zu sein oder zu erklären. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es sehr wichtig ist, auch sportpolitisch sich zu engagieren. Ja, nicht nur den reinen Ergebnisjournalismus und das Storytelling im Blick zu behalten, sondern auch mal vielleicht dem Vorstandsvorsitzenden eine Position zu geben mit Positionierungen. Ja, haben wir viel zu wenig gemacht, habe ich viel zu wenig gemacht. Das ist so ein Punkt, wo ich ganz klar sage, selbstkritisch. Hat man immer vorgehabt, aber das hat man immer als Letztes, so nach dem Motto, naja, das interessiert ja sowieso nicht so, wie jetzt, wenn jetzt da dann Robert Harting oder was ein Interview gibt. Ne? Aber das würde ich schon sagen, weil das Verhältnis zum Vorstand, das muss ein gutes sein, ja, überhaupt, auch zu den Landesverbandspräsidenten. Man muss ja sehen, man muss Gremienarbeit auch irgendwo schätzen. Und da kann man nicht sagen, naja, was interessiert mich, was der Landesverband XY macht. Nein. Der Deutsche Leichtathletikverband ist nicht die Geschäftsstelle Darmstadt, sondern das ist die Verbindung von 19 Landesverbänden inzwischen. Einer hat ja fusioniert, deswegen nicht mehr 20. Aber ich meine, gab mehr oder gibt mehr wie Bundesstaaten in Deutschland. Also von daher, das sind so Punkte, da fährt man deswegen gut, weil man dann auch gut informiert ist und nicht plötzlich aufsteckt, sondern was haben die jetzt, was beschließen die? Da muss man dahinter sein. Das würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, das einzubringen, diese Gremienarbeit ja, aufzusaugen, auch wenn sie manchmal langweilig ist, aber sie ist notwendig.
Ja. Zum Abschlusspitch stelle ich ja immer gerne eine Frage und die würde ich auch super gerne dir stellen, denn wir sind jetzt eigentlich so am Ende deiner Karriere als DLV-Mediendirektor. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten? Wie gehst du?
Ja, also natürlich möchte man immer, dass man als erstes mal in guter Erinnerung bleibt. Und das, glaube ich, ist bei mir der Fall, weil ich nie irgendwie abgehoben war. Ich habe nie irgendwie mir was Besonderes eingebildet. Mir war nie wichtig, dass die Menschen sagen, das ist der Mediendirektor, sondern ich war immer der Pitt. Und auch da kann ich nur, ich habe ja auch einige Abschiedszeilen an verschiedene Leute schicken. Da kann ich nur sagen, ich war sehr schwer beeindruckt von Marcel Reif, der im Bundestag eine ganz tolle Rede gehalten hat und der dann das schöne Sprichwort gesagt hat, bleib ein Mensch. Und das bleibe ich vollkommen überzeugt bis zum letzten Punkt, weil ich sage, wenn du Mensch bleibst, wenn du menschlich agierst, dann wirst du immer gut bei anderen in Erinnerung sein und du fährst auch gut. Weil was nützt da alles, wenn du auf Titel und Mittel da zurückgreifst, wenn du keine Anerkennung hast? Gar nichts. Ja? Du musst mit Menschen zusammenarbeiten in dem Beruf und zwar mit verschiedenster Art. Ja? Und von daher glaube ich, bleib ein Mensch ist einfach ein Sprichwort, das Marcel Reif da eingeworfen hat. Das kann man immer wieder bringen und ich bringe das sehr, sehr gerne, weil ich sage, Menschlichkeit ist in unserer Zeit, die wirklich nicht einfach ist, viel zu wenig vorhanden.
Pitt, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für deine ganze Arbeit, die du geleistet hast. Wir blicken gemeinsam auf so viele Erinnerungen auch zurück, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, bin ganz beseelt, dass wir dieses Gespräch jetzt hier zusammenführen durften.
Ja, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich die Idee also ein bisschen seltsam empfunden, aber der Markus Baumann, der
Hat
hatte
dich
ja die
überzeugt,
Idee
ne?
und
Ja.
hatte gesagt, Mensch, mach doch ihr noch einen. Und ich sagte, ja klar, jetzt interviewen wir uns dann schon gegenseitig. Aber ja, warum nicht? Es ist auch mal für mich schön, da diese Zeit mal in so einem Zeitraffer Revue passieren zu lassen, weil man
Toll.
selten dazu kommt. Und mir hat es viel Spaß gemacht, auch mit dir immer. Und ich hoffe, dass der Podcast weiter erhalten bleibt. Wer auch immer den nachher weiterführt, aber ich bin überzeugt von dem Format und würde mir einfach dann oft wünschen, dass Athleten noch mehr Zeit haben. Wir haben oft keine Zeit, wir haben oftmals schon 4, 5 Anfragen gestellt und da sind so tolle Menschen dabei bei den Athleten. Das möchte ich vielleicht abschließend nochmal sagen. Und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, zum Beispiel immer wichtig war, wenn man immer über Robert Harting spricht und seinen Bruder und der Bruder, der Christoph, in der Presse nicht erscheint und nicht sagen will. Ich kann nur sagen, ich habe mit ihm 1,5 Stunden mal gesprochen und es war toll, toll. Eines der tollsten Gespräche, die ich je geführt habe. Und da hoffe ich einfach, dass man da mal ein bisschen mehr Verständnis hat für die einzelnen privaten Entscheidungen, die jemand trifft. Der Christoph ist nun mal jemand, der klar sagt, ich will mit den Medien nicht, obwohl er muss. Ja? Das ist ja diese Zwickmühle. Und trotzdem wird er dann oftmals zu Unrecht meiner Meinung nach niedergeschrieben und das hilft einem Athleten sicherlich nicht auf dem Weg zu Bestleistungen.
Pitt, ich danke dir von Herzen, dass du dir nochmal Zeit genommen hast und wir nochmal ein bisschen Rückblick halten durften. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich bin mir sicher, still wird es nicht um dich und dein Buch. Das schickst du.
Da habe ich jetzt wieder den Floh ins Ohr gesetzt, denke ich mal. Also da sollte man nicht so viel erwarten, aber es ist etwas, was ich schon sehr ernsthaft vorhabe. Das auf jeden Fall. Ja, hat mir gefallen. Danke nochmal, dass wir das Gespräch geführt haben. Und dir wünsche ich natürlich auch weiterhin beruflich alles, alles Gute und bleib so toll, wie du
Wir
bist.
hören uns eh. Danke.